zusammen. Also ich weiss immer noch nicht, was jetzt vollkommener ist. Sali zusammen oder Heu zusammen? Sali tönt nach Adiego, fort, oder? In Basel-Land. Und Heu tönt nach Stroh oder weiss doch ich was. Also so ist es halt in der Sprache. Aber ich freue mich, dürfen mit euch heute zusammen aus der Bibel bis anzuschauen. Es ist aus dem ersten Petrusbrief etwas vielleicht Spezielles. Könnte ich den Text gleich haben? Vielen Dank. Also, da steht doch in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 7. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Gott hält außerdem ein unvergängliches, makelloses Erbe im Himmel für euch bereit. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, so dass ihr volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Halleluja, oder? Und wir haben vorher einfach auch mit Lied und Worten Gott preisen können, ihm Ehre geben. Wir haben allen Grund dazu, uns zu freuen. Das ist großartig, wie unser Gott eben uns seine Liebe auch zeigt. Er ist so mächtig, so wunderbar, unglaublich. In seiner Größe sogar lässt er sich herunter in unsere Welt wegen dir und wegen mir. Er kommt in dieses Durcheinander, um einen Weg frei zu machen, um uns neues Leben zu geben, zu vergeben. Und dafür lässt er sogar seinen Sohn sterben. Er zahlt einen extrem hohen Preis. Halleluja. Das ist doch einfach großartig. Und wir können den ganzen Tag loben und preisen. Und am besten gehen wir jetzt nach Hause. Es war doch so schön, oder? Was wollen wir noch mehr? Was wollen wir noch mehr? Hören wir auf, freuen uns daran und alles ist gut. Selbst der Himmel ist angekündigt. Und ich sage es etwas provozierend jetzt. Aber viele Christen, die ich kenne, wollen sowieso nicht mehr. Viele Christen wollen eigentlich nur ein gutes Gefühl und etwas Zuspruch. Besonders am Sonntagmorgen. Etwas provozierend. Du bist natürlich nicht betroffen und ich auch nicht, oder? Ist ja klar, sind die anderen. Manch einer wird aber mit diesem Konzept im Alltag böse aufwachen und merken, dass das nicht aufgeht. Relativ einseitig ist, es hält dem Leben nicht stand. Es ist eben nur die halbe Wahrheit. Also nichts mit nach Hause gehen. Nein. Jetzt beginnt es erst richtig mit der Auseinandersetzung mit der Bibel. Und wir lesen mal den 7. Vers. Oder jetzt haben wir 1 bis 6 A gelesen. In 6 B und 7 steht dann Folgendes. Also eigentlich muss man lesen, ihr habt also allen Grund für euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Ja, Halleluja. Die Luft ist draußen, oder? Ich lese es noch einmal. Also du kannst dich freuen, auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werden. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, der Glaube, wenn es sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Jetzt tönt das plötzlich ganz anders. Und wir hören es gar nicht gerne. Wir wollen das weghaben. Und das Verrückte ist, es hat nämlich schon vorher begonnen, in den ersten Versen beim Lob, im Bibeltext, da steht, er wird euch in seiner Macht bewahren. Das heißt, die Probleme sind angekündigt. Sonst müsste er ja nicht mit seiner Macht eingreifen. Die Probleme sind angekündigt, aber eben Schmerzen, Not, Schwierigkeiten und schon gar nicht Leid, das gefällt uns nicht. Oder gefällt es dir, Franziska? Hast du Freude daran? Nein, ich auch nicht. Also ich bin der Typ, der das am wenigsten lieb hat von allen. Das mag ich nicht. Wir weichen aus. Wir versuchen, das Schwierige loszuwerden, zu verdrängen. Es ist für mich wie bei einem Zahnarztbesuch. Also schon von klein auf, also ich versuche die Kraftausdrücke zu vermeiden, oder? Also nein, da hast du schon 3 Wochen vorher Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Und was der alles vorhat, das gibt es ja gar nicht, oder? Der bringt dich zum Leiden, also gehst du nicht zum Zahnarzt oder weißt auch ich was. Und das Schlimmste ist dann, wenn er seine Spritze nimmt. Also ich hatte einmal so eine Situation, da konnte ich den Mund nicht mehr öffnen wegen den Weisheitszähnen hinten, und dann hat er so eine lange Spritze geholt und da ganz hinten reingestochen, und gell, das macht weh. Ja, ich weiß schon. Und das Schlimmste ist, dann geht's ja einigermaßen heute. Früher war das ja ganz sehr schlimm, aber heute mit diesen Spritzen und so, mit den neuen Werkzeugen, geht es ja einigermaßen. Da stirbst du fast auf dem Stuhl, aber du überlebst, oder? Und dann gehst du nach Hause und was geschieht? Die Spritze lässt nach, und das ist noch schlimmer als vorher, oder? Das, ihr merkt, das wollen wir nicht. In der heutigen Zeit sind wir es gewohnt, solche Dinge weghaben zu wollen. Und ich möchte einfach da noch so einen Zwischensatz machen. Dieses Thema ist wirklich schwierig zu erörtern, weil ja nicht alle gleich betroffen sind. Ich bin ein glücklicher Mensch und habe nicht viel wirklich Schwieriges erlebt. Das heißt, ich sage es einmal so, ich habe ein wenig einfach zu reden hier. Aber dann gibt es Menschen, die haben Schreckliches erlebt. Ich sehe das tagtäglich bei mir, bei Meos, wo Leute aus flüchten mussten zu Hause und traumatisiert sind. Es gibt auch Menschen, die haben liebe Leute an ihrer Seite verloren. Und ich möchte einfach sagen, also das, was ich jetzt sage, darf man so in diese Situation hinein nicht einfach so reinwerfen. Aber es ist grundlegend. Wir schauen das Thema grundlegend an, hier miteinander. Denn in unserem Text ist die Rede von Leiden. Wer bei Petrus näher hinschaut, merkt bald, dass er hier nicht von kleinen Schwierigkeiten redet, die wir so alltäglich haben, oder? Zum Beispiel, mein Velo ist gestohlen worden. Jetzt kaufe ich mir ein neues Velo. Geiles Ding, hä? Eh? Ah. Und das Verrückte ist, das bekommst du nicht mehr. Irgendwie habe ich es 3-mal am Bahnhof in Winterthur gehabt und jetzt ist es weg. Wahrscheinlich konnte es selber fahren oder so, ich weiß auch nicht genau. Aber, verstehst du, es ist ein kleines Problem. kann mich jetzt daran aufhalten und Zetermordio schreien und ausrufen, wie böse die Menschen sind und so. Ja, Petrus schreibt nicht von solchen Kleinigkeiten. Der Petrusbrief ist an die Gemeinden in der Zerstreuung gerichtet. Vers 1 könnt ihr nachlesen. Das heißt, es ging um Menschen, die verfolgt worden sind. Die Verfolgung hat, also die Gemeinde ist ja in Jerusalem gestartet und dann nach Antiochien und weiter. So hat es sich die Gemeinde ausgebreitet und mit der Zeit kam in Jerusalem und in dieser Gegend sehr viel Druck auf die damaligen jüdischen Christen. Und deshalb sind viele dann weggezogen und im ganzen römischen Reich haben sie sich angesiedelt, zum Beispiel bis nach Rom, da gibt es ja den Römerbrief. Später dann, schon im ersten Jahrhundert, also 60 nach Christus, hat es angefangen, dass auch der römische Staat Christen verfolgt hat. Und da gibt es ja die verrücktesten Geschichten, zum Beispiel, da sieht man dann in den Amphitheatern, kannst du das nächste Bild bringen, da wie Christen auch in den Theatern zu Stau gestellt wurden und den Löwen und anderen exotischen Tieren zum Fraß vorgelegt wurden. Das ist typisch für diese damalige Zeit. Und man kann sich natürlich vorstellen, da sind die Leute weg und waren weit dann überall verstreut, versteckten sich. Das ist die Ausgangslage für den Brief der Römer, für den Brief von Petrus. Nun, wie bringen wir das zusammen? Meine Frage an euch. Wie bringen wir das zusammen? Dieser große Gott, der mächtige, der liebende Gott und diese Not, das Schwierige in unserem Leben. Wie bringen wir es zusammen? Und hier, der Petrus macht es noch so extrem, dass er es quasi in einem Satz schon zusammenbringt. Wir haben viel Grund, uns zu freuen und Gott zu loben und preisen, auch wenn es noch eine kurze Zeit viele Leiden gibt. Ja, ist ja schon fast satirisch, oder? Aber ich denke, es ist das Leben. Ein großes Spannungsfeld zwischen tollen Gefühlen wie heute Morgen, wo Gott geehrt wird und große Freude herrscht, und andererseits eben die Last des Lebens, die zu tragen ist. Auch ein Spannungsfeld zwischen tollen Verheißungen in der Bibel und der Realität des Lebens. Damit muss man umgehen können. Nun, ich denke, dass es so ist, dass wir noch nicht im Himmel leben. Sagt Petrus auch, lest einmal den Text zu Hause nach. Es ist noch nicht der Himmel, der steht bereit. Wir leben hier noch in einer gefallenen Welt. Ein Ort, an dem nicht alles läuft, wie Gott es sich vorstellt. Oder denkst du tatsächlich, dass in deinem Leben nur das geschieht, was Gott möchte? Vergiss das. Es geschieht in dieser Welt sehr, sehr vieles, was Gott sich ganz anders vorstellt. Ein Ort der Dunkelheit, wo es an Licht mangelt, sonst hätte Jesus gar nicht kommen müssen. Er ist in die Finsternis gekommen, in das größte Durcheinander hinein ist er gekommen. Er hat sich heruntergelassen. In dieser Welt gibt es Krankheiten. Es gibt Seuchen. Es ist Durcheinander, was Gott geschaffen hat, ist nicht so, wie er es sich gedacht hat. So sagt es die Bibel. Es gibt Kriege, es gibt Hungersnöte, schreckliche Naturkatastrophen. Es gibt Kriege, die wir veranstalten als Menschen. Wahnsinn, was heute in unserer Zeit abläuft. Eigentlich gäbe es genug zu essen, aber es sterben Menschen wie die Fliegen. Es ist abgedreht. So viel Verdrehtes. Es gibt Fragen über Fragen. Ich kann dir nicht alle Fragen beantworten. Einen kleinen Teil der Fragen, die es in dieser Welt gibt, kann ich vielleicht einigermaßen beantworten. Aber es gibt viele Fragen. Unverständnis. Wir verstehen ja nicht einmal uns selber. Verstehst du dich selber, Daniel? So voll, ganz, total?
Nicht immer.
Ja, meine Frau versteht mich schon gar nicht. Heute Morgen typisch, oder? Ich gehe raus, schaue, wie das Wetter ist, gehe wieder rein und dann sagt meine Frau, du, warum lässt du die Türe offen? Und ich sage dann, ja, weißt du, du kennst mich schon so lange, du musst doch diese Frage gar nicht stellen. Du weißt nur damit, Pietro war draußen. Warum er die Türe geschlossen hat, weiß nicht geschlossen hat, weiß ich selber nicht. Versteht ihr? Was machen wir nicht? Nein, auch nicht, gell, ist zu hoch. Was machen wir nicht alles, was wir selber nicht verstehen? Ist ja verrückt, das ist diese Welt. Und denken wir doch nicht, das hat keine Auswirkungen auf unsere Kinder oder irgendwohin. Nein, es ist diese Welt verdreht. Das betrifft auch uns Christen. Wir sind dem ausgesetzt. Jeder von uns ist dem ausgesetzt. Und wir sind Teil davon. Auch Christen sind nicht perfekt. Toller Text, wo bist du, Gabi, vorher, oder? Toller Text. Wir Christen sind auch nicht perfekt. Keiner von uns macht keinen Fehler. Wir meinen es, aber es ist nicht so. Wir verletzen und, liegen falsch. Und ich denke, wir müssen uns dem stellen, das ist die einzige Lösung, die es gibt. Wir müssen uns dem stellen, der gefallenen Welt. Und wenn wir meinen, wir können nur einzelne Bibelstellen herauspicken, zum Beispiel zur Heilung oder zur Vergebung und, wir können nur so einzelne Stellen herauspicken und dann hätten wir eine Patentlösung fürs Leben, dann stimmt das nicht, es hält nicht stand. Irgendwann kommen wir an unsere Grenzen und merken, oioioi, so einfach ist es nicht. Das heißt, wir dürfen nicht verdrängen das Schwierige in dieser Welt, sondern wir müssen uns vorbereiten, wir müssen vorbereitet sein. Das ist entscheidend, davon spricht ja auch hier Petrus. Petrus weist darauf hin, dass Leid und Not und Schwierigkeiten zum Leben gehören und dass sie eine besondere Wirkung haben. Welche Wirkung? Kannst du mal das Zauberwort bringen? Die Wirkung der Veredelung. Also ich möchte das wirklich, das ist jetzt also der Petrus, der das bringt. Und dummerweise steht dieses Bild an ganz vielen Stellen der Bibel, auch schon im Alten Testament. Und also wer möchte das schon durch Feuer gebrannt und damit veredelt werden? Da gibt es ja noch viele verrücktere andere Texte in der Bibel, nämlich, dass man sterben muss, oder? Ein Korn muss in den Boden und wenn es stirbt, gibt es etwas Neues. Ja gut, also machen wir ein anderes Mal, denken wir darüber nach. Jetzt bleiben wir mal bei der Veredelung. Da wird also Feuer gebraucht. Wozu? Hä? Für die Reinigung kann ich das Bild haben. Schönes Nugget. Dafür wurden Leben investiert, heute noch, oder? Aber allzu viel wert ist das nicht, wenn man es nicht weiter verarbeitet. Dafür braucht es Feuer, oder? Ich habe mal nachgelesen, da geschieht noch ganz viel anders, da wird mit Quecksilber und weiß doch ich was noch alles gearbeitet und dann gibt es reineres Gold. Und am Ende, wenn du dann noch einen Schmuck willst, was geschieht dann? Dann wird noch drauf rumgehauen und gemacht und so, damit am Ende etwas Schönes ist. Und davon spricht Petrus direkt, deutlich. Gold wird durch Feuer veredelt. Es wird komplett geschmolzen. Aus einem Klumpen wird dann etwas Edles. Verstehst du, das will Gott in deinem und meinem Leben erreichen. Das ist sein Ziel. Er ist es nicht, der das Schlechte in dieser Welt verursacht, schafft. Das haben wir Menschen, also als ganze Menschheit, indem wir von Gott weggegangen sind, selber verursacht. Dieses Durcheinander, diese Not, diese Dunkelheit in dieser Welt. Aber Gott ist so krass, dass er aus dem etwas machen kann und dass er dein Leben weiterbringen kann, dich weiterbringen kann, dass er daraus etwas entwickelt, woran du und Gott selber dann am Ende auch Freude hat. Etwas, was glänzt, etwas, was schön ist, etwas, was rar ist, selten ist. Eben, das kannst du jetzt jemandem sagen, der so wirklich tief in der Not steckt, nicht einfach so sagen. Aber eben, es gilt allgemein. Petrus sagt es allen, dir und mir. Okay? Also das Schwere, das du erlebst oder wo du daran beißt, was dir nicht gefällt, ist nicht sinnlos, weil Gott etwas daraus machen kann. Verstehst du, Jesus ist Sieger. Das singen wir so. Was nützt ein Sieg, wenn nur Halleluja ist? Jesus ist Sieger. Er hat den Tod überwunden. Die Macht Satans, des Widersachers, ist gebrochen. Der Sieg ist errungen. Aber damit müssen wir jetzt auch leben. Das ist die Grundlage. Darauf stehen wir als Christen. Das ist unsere Basis. Darauf dürfen wir unsere Kraft schöpfen. Im Verse 3 bis 7, da steht nämlich von Neuem geboren durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und das Erbe im Himmel ist bereit. Das ist das, was zählt. Und wenn ihr da genau nachschauen werdet, dann seht ihr, weder im ersten Teil noch im zweiten Teil steht etwas, was wir tun können, sondern es ist überall Gott, der etwas tut. Kannst du dich selber neu gebären? Nein. Hast du etwas dazu getan, dass Jesus auferstanden ist? Nein. Kannst du jetzt aufzählen? Lies einmal diesen Text. Es gibt nur eine Sache, die drinsteht, die wir tun können. Und das ist, auf beiden Seiten steht es, sowohl beim Lob wie bei der Not. Jetzt gehe ich nach Hause. Ah, danke. Vielen Dank. Gott vertrauen. Vertrauen ist das Einzige, was wir tun können. Weil er so mächtig ist, weil er groß ist und die Not so groß. Er groß, die Not groß. Vertrauen, das ist alles nicht auf meinen Glauben. Also vertraue ja nicht auf meinen Glauben und auch nicht auf deinen, wäre mein Rat. Sondern vertraue auf Gott, der alles in seinen Händen hält, der die Dinge durchschaut und sie versteht. Vertrauen ist das Stichwort. Schaut einmal, jetzt möchte ich euch etwas, ich habe versucht, das etwas aufzuzeigen. Ich bin eben nicht so gut wie Peter mit den Zeichnungen, oder? Deshalb mache ich es so. Da, Diego, stimmt das etwa? Der Typ da. Bist du das, oder? Na gut, machen wir weiter. Diego kann sich nicht identifizieren. Jetzt kommt Gott dazu, oder? Und ja, da wird geglaubt. Und dann handelt man als guter Christ, oder? So, und das hat dann Auswirkungen. Die Leistung, oder was wir tun. Das ist das, was die meisten Christen leben. Und es ist klar, ich habe hier Leistung geschrieben, das heißt, da ist ein Riesenmurks drin, ein Riesenkrampf drin. Und die Bibel sagt radikal etwas anderes. Vergesst das endlich. Das ist Unsinn, das ist Religiosität, das kann auch ein Muslim. Oder ein Hindu. Oder einer, der einen Baum anbetet. Die biblische Botschaft geht so. Gefällt dir der besser? Ja gut, aber ist auch ein bisschen komischer Typ, oder? Jetzt ist da Gott und dann? Aha. Versteht ihr vor dem Text, wir haben noch Lob und Preis gemacht, aber es wird so schnell vergessen. Gott kommt ins Leben dieser Nummer, oder? Er kommt ins Leben, schafft neu. Die Bibel sagt, dass Gott Wohnung machen will, machen wird. Weißt du, es ist das Wort von Einziehen. Bei uns wird jetzt überall alle jungen Zügeln irgendwie zum dritten oder zum zweiten oder zum ersten Mal, aber einfach hin und her und der in diese Wohnung und da und so. Das macht Gott, aber er möchte nicht weiterziehen, er möchte drinbleiben. Er kommt mit seinen Möbeln, mit allem in dein Leben und möchte verändern. Dann geschieht was? Aha, das hat automatisch Auswirkung. Ich sage es einmal so, automatisch. Warum? Es ist ja Gott da. Also stell dir vor, stell dir vor, irgendeine Big Boss wohnt bei dir zu Hause. Hat das Auswirkungen? Von mir aus kannst du sagen, der Papst ist ja egal wer, oder? Irgend so ein großes Tier wohnt bei dir zu Hause. Ja, klar hat das sofort Auswirkungen. Es werden andere Leute kommen, draußen steht dann die Polizei und bewacht die Dinge und so. Ja, oder? Es hat automatisch Auswirkungen. Gott ist in dir. Durch seinen Geist. Er wirkt. Die Bibel sagt, begabt dich auch. Also nicht nur, dass er kommt, sondern er begabt dich auch. Er wirkt Friede in deinem Leben. Freude entsteht, weil er da ist. Es ist nichts Gemachtes, nicht was du haben müsstest oder tun müsstest, sondern etwas, was Gott in deinem Leben schenkt. Dann geschieht was? Aha. Daraus entsteht etwas. Kannst du das letzte vom anderen Typen noch einmal kurz anzwicken? Versteht ihr den Unterschied? Der krampft sich einen ab, möchte gerne, aber es kommt nicht, es ist nicht in seinem Leben. Was Gott gemacht hat, ist so. Gott schafft neu, vergibt dir die Schuld, macht dich zu seinem Kind. Er tut alles, was nötig ist. Dass du jetzt noch aushalten musst, dass ich jetzt noch durchhalten muss bis ans Ende, das ist die kleine Angelegenheit darin. Weil Gott ist ja immer da. Auch wenn es schief geht, auch wenn es schrecklich ist, selbst wenn ich es nicht fassen kann, selbst wenn es mir daneben geht. Ich hatte gestern war jemand bei uns, der in großer Not als Christ richtig über Gott, wie sagt man denn, geschumpfen hat. Und ich habe ihn verstanden. Es ist sowas von schief gegangen. Sowas, was ich selber in meinem Leben nicht erleben möchte. Wo hockt dann Gott? Versteht ihr? Das ist das Leben. Und es geht darum, dass wir vorbereitet sind und in unserem Vertrauen zu Gott wachsen können, dass da etwas Gutes entsteht. Darauf kommt es an. Es kommt auf das darauf an, was Gott tut. Nun, Schwierigkeiten, also ist das Ende, ja? Jetzt. Schwierigkeiten und Not. Viele Beispiele gibt es in der Bibel von Aposteln, Jüngern, die im Gefängnis waren und Gott gepriesen haben. Also es ist der Normalfall. Der Lobpreis gehört wie mit der Not zusammen, weil gerade wir da in den Schwierigkeiten und Herausforderungen, ob das Großes oder Kleines ist, eine Prüfung in der Schule und so weiter, gerade da dürfen wir Gottes Größe erleben. Die Hoffnung wird ja nur noch stärker und Gottes Größe wird ja nur noch größer, wenn Schwierigkeiten da ist, wenn es dir nur gut geht. Brauchst du dann Gott überhaupt? Jedenfalls bei mir wäre es eine heikle Frage. Die Schwierigkeiten drücken mich immer wieder in die Nähe Gottes. Da ist mir der Zahnarzt wieder in den Sinn gekommen. Wieso wir überhaupt so dumm tun, hängt eigentlich damit zusammen, dass uns die Sache nie wirklich erklärt worden ist. Wenn du nämlich nicht zum Zahnarzt gehst, dann bekommst du richtig Zahnschmerzen. Dann wird es ganz schlimm. Verstehst du? Also ich habe das erlebt, so richtig massives Zahnweh. Und bis ich gemerkt habe, ich Idiot, wenn ich diese kleinen Schmerzen beim Zahnarzt ertrage, jedes Jahr einmal, dann habe ich keine Zahnschmerzen mehr, wirkliche. Verstehst du? So ist das auch mit dem Leiden, das Gott in unserem Leben zulässt. Es bringt uns weiter, es macht uns stärker, es formt uns und vielleicht sogar, dass uns das Schlimmste darob erspart wird. Denn viele Dinge haben wir uns selber zuschreiben, weil wir uns den Herausforderungen des Lebens und des Christseins nicht stellen. Gott lässt es zu, dass du hier sitzt und einfach genießt. Es war super schön, dann gehst du nach Hause und machst so weiter. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Du musst dich den Herausforderungen des Lebens stellen, besonders als Christ. Uns ist auch ein Auftrag gegeben, nicht nur wegen den anderen, sondern auch wegen mir und dir. Diese Herausforderung führt uns an unsere Grenzen. Ich bin im Moment in Situationen bei MEOS, für die, die es nicht wissen, eine Organisation, die sich um Migranten kümmert in der Schweiz. Da geht es darum, dass eben auch diese Menschen, die kommen, Jesus kennenlernen sollen. Ja, jetzt haben wir im letzten 3 Jahre etwa unser Budget um 400.000 erhöht, weil die Türen so weit offen sind. Und wir haben das Geld nicht. Ja, denkst du, das sei jetzt so locker vom Hocker? Ich weiß doch gar nicht, wo das Geld hernehmen. Gut, ich kann noch zu dir kommen vielleicht. Aber das bisschen, was du hast, reicht nicht. Ich muss ein Budget von 2 Millionen erfüllen. Das kann der Pietro nicht. Ich habe ein paar Tricks drauf in diesem Zusammenhang. Aber das reicht nicht. Das treibt mich zu Gott. Verstehst du, dort, wo du auch Herausforderungen annimmst, da lernst du Gott kennen. Das ist der entscheidende Faktor in dieser Geschichte von Leiden. Es gibt Leiden, die werden uns auferlegt. Dort müssen wir lernen, damit umzugehen. Und es gibt Herausforderungen, Probleme, die wir anzugehen haben, freiwillig. Und wenn wir das nicht tun, müssen wir uns nicht wundern, dass wir uns nicht entwickeln, nicht weiterkommen. Das ist so das, was mir sehr wichtig geworden ist. Und ich wünsche dir viel Mut und Kraft für deine Schwierigkeiten, die du in deinem Leben deine eigenen Herausforderungen, da wünsche ich dir Segen dafür. Und die Sicht dafür, weißt du, solche Situationen beinhalten auch die Möglichkeit eines Neuanfangs. Und Neuanfangen ist immer gut. Sie beinhalten die Chance, etwas besser zu machen. Wir können wachsen, uns entwickeln. Ohne hartes Training kommt kein Sportler weiter. Der Siegespreis ist der Lohn, oder? Das ist das Ende. Unser Glaube wird gereinigt. Was vorhanden ist, wird reiner, wird stärker, klarer. Wir müssen uns dann weniger auf Patentlösungen abstützen, sondern ertragen das Leben mit allem, ihr wisst es, was drin ist. Wir werden auch glaubwürdiger nach außen. Patentrezepte glaubt dir sowieso keiner. Hast wahrscheinlich, wie ich, auch schon viele Gespräche mit anderen gehabt und die haben gesagt, sowas Dummes, oder? Hängt auch mit uns zusammen, dass wir uns auf etwas konzentrieren, wie wunderbar Gott ist, und das andere, die Schwierigkeiten des Lebens neben weglassen. Und die Menschen wissen ganz genau, dass es in dieser Welt jeden trifft. Sie sehen es auch bei Christen. Wenn dann die Ehen auseinanderbrechen, wenn dann das Fromme nicht mehr so standhält, dann merken sie, aha, die Christen sind nicht besser als wir. Das sagen sie uns dann auch. Und was ist deine Antwort dann? Aber Gott ist groß, oder was? Ha? Ja, wir sind nicht perfekt, genau. Und der Hauptaspekt, den ich den Leuten sagen, weißt du, ich wüsste gar nicht, wie das Leben bewältigen. Gott, Jesus Christus, sein Geist, bringt so große Tiefe in mein Leben, dass ich sogar noch mit meiner Frau zusammen bin. Ja, nicht wegen ihr, wegen mir. Es ist einfach großartig, dass er da ist. Ich habe Boden unter den Füßen. Manchmal wackelt das und manchmal sehe ich den Abgrund und denke, boah, was soll das? Aber was soll's? Ja, was soll's? Der Herr ist da. Und das ist mehr wert als alles andere. Diese Tiefe im Leben zu haben. Halleluja. Seid gesegnet. Das habe ich jetzt vor lauter Predigen vergessen. Hey, wo ist die Band? Kommst du noch? Weißt du, du bist gut, das passt dazu. Dort steht nämlich,